Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Dies ist die neueste Episode im Knochenjob-Podcast. Ihr seid auf Osteopathie-Visite mit Klaas Stechmann und Dennis Jacobs. Das ist der perfekte Podcast für euch, wenn ihr euch mehr mit der Osteopathie beschäftigen wollt und Expertentipps haben wollt. Neuerdings ist es auch der perfekte Podcast für Business Talk, Money Mindset, Selbstständigkeit, ETFs, Rente, Aktien, Börse, Krypto, du weißt.
Ja, neuerdings. Und auch die neueste Folge, so lange bis die nächste Folge kommt. Und dann müssen wir genau. Ein neues Intro einsprechen, Klaas. Aber sonst, top, ich bin drin im Game. Hallo von meiner Seite, Dennis Jacobs mein Name. Ich sitze hier im sonnigen Hamburg gerade und sehe Klaas lachendes Honigkuchenpferd-Gesicht auf dem Bildschirm. Wir haben es abermals nicht geschafft, uns heute vis-à-vis zu treffen. War eigentlich der Plan. Ich schätze, irgendwann, wenn wir zusammen auf dem Kongress in Berlin sind, dann sitzen wir uns mal gegenüber und dann rappen wir uns gegenseitig einen vor. Aber ansonsten reicht es mir, dein Gesicht in 2D hier auf der Mattscheibe zu sehen.
Geht mir sehr ähnlich, ja. Eigentlich gar nicht so schlecht. Sollte das erste Mal sein, dass ihr heute reinhört oder wenn ihr uns noch nicht bewertet haben solltet, dann macht das doch gerne. Bewertet uns gerne auf Spotify oder auf Apple oder wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Ich würde mich besonders darüber freuen, wenn ihr es bei Spotify oder Apple macht, weil ich nämlich Aktieninhaber bin davon. Und damit wären wir schon bei der Überleitung zu dem Smart. Thema heute. Smart. Vielleicht sollten wir vorher so ein bisschen nicht spoilern, sondern klar machen, dass das hier keine Anlageberatung wird, diese Folge heute. Wir sind keine Berater. Es ist keine Kaufempfehlung für irgendwas. Wir sind nämlich von einem Hörer gefragt worden, was für Erfahrungen wir gemacht haben und was wir so für Tipps haben zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema passives Einkommen und so weiter. Das wäre nämlich so der Folgeninhalt für heute. Dennis, ich weiß nicht, ich glaube, du wolltest, bevor wir damit starten, noch was anderes Schönes unterbringen, was dir mal wieder widerfahren ist heute? Oder willst du das ans Ende der Folge hängen?
Nee, das kann ich noch mal kurz vorwegschieben. Und zwar habe ich mal wieder was aus der Rubrik, was Menschen alles so haben können. Ich muss fairerweise sagen, manchmal erwischen sie mich auf falschem Fuß und ich bin mittlerweile ein ziemlicher Profi da drin, mit den Augen, mit dem Kopf so Bewegungen zu machen, dass die Leute sich trotzdem abgeholt fühlen und das Gefühl haben, ja, okay, vielleicht hat er das schon mal gehört zumindest. Und manchmal schaffe ich es dann parallel während der Anamnese, das zu ergoogeln an meinem Rechner und habe dann einen groben Überblick. Und diese Woche kam ein junger Mann zu mir, was heißt junger Mann, so in meinem Alter, um die Mitte 30, und kam wegen Rückenbeschwerden zu mir. Und in der Anamnese zu Begleiterkrankungen und Behandlungen und so weiter kam er dann mit einem sogenannten IPP, und zwar der Induratio Penis Plastica, die ihn heimgesucht hat. Puh, da musste ich mich schon wirklich auf meine Mimik konzentrieren, dass mir da nicht alles aus dem Gesicht gefallen ist, weil da hatte ich echt noch nichts gehört von. Und er erläuterte mir dann, dass das eine Erkrankung ist, die den Penis verformt. Und in der Zeit hatte ich dann schon ein bisschen gegoogelt und recherchiert, und es ist tatsächlich ein ähnlicher...
Da wäre jetzt kurz die Frage bei mir, in welche Richtung sich der Penis dann verformt.
Tatsächlich,
könnte ja.
Pass auf. Um 90 Grad knickt das Ding dann um in der Mitte. Das musst du dir mal geben. Die armen Menschen. 90 Grad. Und zwar hat das eine Affinität. Es gehört zu der Familie der Dupuytren'schen Kontraktur. Also das heißt, eine fibröse Veränderung der Palmarfaszie ist das Dupuytren, sodass die Menschen ihre Finger irgendwann nicht mehr strecken können. Und ähnlich kann das am Schwellkörper des Penis passieren. Da gibt es zwei Phasen, entzündliche Phase, wo der Penis dann so mit kleinen Knötchen schmerzhaft im irrigierten oder nicht irrigierten Zustand wehtut. Und dann hinterher, wenn das verwachsen ist, tut es nicht mehr weh, aber dann geht das Teil auch dahin, wo der Schwellkörper hingewachsen ist oder hingezogen oder hinverformt wurde. Und das hat natürlich dramatischen Einfluss zum Beispiel auf den Geschlechtsverkehr, weil das Ding im Zweifel nicht verwendbar ist. Und ja, wow. Und mein Patient ist da medikamentös behandelt worden, relativ früh. Da gibt es dann entzündungshemmende Medikamente und Medikamente, die das verändern. Und dann habe ich mich nochmal ein bisschen eingelesen. Und es ist gar nicht so selten. Es gibt wohl unterschiedliche Quellen, die sagen, von 0,4-10% aller Männer in Deutschland haben eine Veränderung an diesem Schwellkörper. Also wenn das Ding mal nach rechts oder nach links oder oben dreht, muss das jetzt nicht dramatisch sein, aber wenn es Schmerzen bereitet, ab zum Urologen, sage ich mal an dieser Stelle.
Wenn er krumm ist wie ein Angelhaken, auf jeden Fall
ab zum Urologen. Auf jeden Fall.
Egal ob Mann oder Frau mit Penis.
Und da gibt es ansonsten noch einige operative Verfahren und als konservative Möglichkeit habe ich gelesen, Stoßwellentherapie. Uiui. Boah, Leute, ey. Mann, ey. Die Natur ist manchmal auch echt ein Arschloch und die Medizin ist manchmal auch wirklich krank, aber ja, Stoßwelle, um den Penis wieder glatt zu bügeln. Vielleicht wäre das nochmal eine Möglichkeit für die betroffenen Leute. Ich will mich da jetzt auch gar nicht so drüber lustig machen, aber es ist natürlich irgendwie ein Special Case und ein krasses Thema. Vielleicht auch mit einer hohen Prävalenz. Vielleicht hat man auch irgendwie, weil es so schambehaftet ist, selber da Schwierigkeiten oder Themen mit und hat sich an dieses Thema noch gar nicht dran gewagt. Wenn jetzt Hörer das hören und sich wiederfinden, googelt das Ganze nochmal und beschnackt das einfach mal mit eurem Urologen. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, da noch was zu verändern, wenn es da Probleme gibt, wie auch immer. Auf jeden Fall abgekürzt IPP, Induratio Penis Plastica, ist das, was der gute Mensch da hatte. Und es ist, geht jetzt besser und er wird jetzt Familienvater und sind Zwillinge on the way. Also bei ihm scheint alles wieder im Lot zu sein.
Glückwunsch an dieser Stelle.
Okay.
Ich muss da an eine Geschichte denken vom großen amerikanischen Schriftsteller Charles Bukowski. Da spielte so eine Verformung auch mal eine Rolle.
Okay. Ja.
Naja, okay. Fieses Thema. Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige. Also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem. Da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Dennis, möchtest du die Hörerfrage einmal vorlesen, dass das einmal nochmal für alle klar ist, was an uns herangetragen wurde? Und wir bedanken uns nochmal an dieser Stelle auf jeden Fall, weil wir es immer ziemlich cool finden, wenn wir Feedback bekommen und wenn wir auch Themen kriegen, die wir selber sehr interessant und cool finden.
Yes, habe ich gerade rausgesucht. Finanzanlagen, passives Einkommen, ETFs, was gibt es da, was kennt ihr? Klaas hatte das schon mal ein bisschen angeschnitten. Vielleicht könnt ihr mal einen Teil 2 in Bezug auf Selbstständigkeit, Business in der Osteopathie etc. machen. Gerne auch in puncto Freiberuflichkeit für alle frisch gebackenen OsteopathInnen. Wie funktioniert das? Welche Versicherung brauche ich? Wann ist es eine Scheinselbstständigkeit? Klar ist das nicht ganz euer Fachgebiet und es gibt da auch Webinare und sowas dafür, aber Erfahrungswerte sind so oder so kostbar und auch interessanter. Also wenn ihr da Bock drauf hättet, ich finde es heftig gut. Übrigens finde ich euren Podcast großartig. Herzchen Smiley.
Herzlichen Dank.
Alright.
Wie wollen wir das angehen? Wollen wir von hinten anfangen mit der Scheinselbstständigkeit oder mit dem Investieren, passives Einkommen?
Ich würde es vielleicht so aufbauen, dass wir mit der Karriere, mit dem Karrierebeginn starten und dann die verschiedenen Steps mal so durchgehen.
Sehr gute Idee. Also stellt euch vor, ihr seid jetzt frisch gebacken aus dem Paten, frisch von der Schule und ihr habt jetzt die Entscheidung getroffen, euch selbstständig zu machen. Es ist ja oft die einfachste Möglichkeit, erstmal freiberuflich zu starten bei einem erfahrenen Kollegen in der Praxis, bei einer erfahrenen Kollegin. Und da gibt es halt die Möglichkeit, dass ihr auf relativ einfache Art und Weise und auf einem geringen Level direkt in die Selbstständigkeit rein startet. Man braucht da im Wesentlichen jetzt keine Praxisfläche mieten, also keine gesamte Praxis mit allem drum und dran, sondern vielleicht mietet man sich einen Raum und braucht sich meistens auch keine Gerätschaften, keine Liege oder so besorgen, weil man die dann halt meistens gleich mitmietet. Oder man macht halt eine Umsatzbeteiligung, Umsatzverteilung. So kann man das ja meistens machen, so läuft das in der Regel. Ja, ganz grob, also nochmal, das ist keine Beratung hier, aber man muss sich halt auf jeden Fall Gedanken darüber machen, wie mache ich das mit der Rentenversicherung? Wie mache ich das mit der Krankenversicherung? Wie mache ich das mit der Haftpflichtversicherung? Und dann gibt es noch so ein paar weitere Absicherungen, denke ich, die man da machen kann, die vielleicht optional sind oder so. Aber im Großen und Ganzen geht es halt um das Thema Rente und um das Thema Krankenversicherung. Und da wären wir auch schon wieder ganz schnell bei dem Thema Scheinselbstständigkeit drinne. Dennis, wie hast du das gemacht?
Geil, wenn du jetzt doch zur Scheinselbstständigkeit geslidet bist. Ich habe noch kein Wort gesagt, aber hey, ist okay. Erzähl mir über Scheinselbstständigkeit.
Das machen wir später, aber die Frage wäre halt eben, wenn du scheinselbstständig bist, dann bist du nämlich ratzifatzi wieder in der gesetzlichen drinne.
Ja, ich glaube, du hattest schon mal eine Handschelle ums Handgelenk drum. Ich bin bis jetzt noch nicht belangt worden.
Nee, ich auch nicht. Ich habe das für meine Praxis mit meinen freien MitarbeiterInnen bis auf Lebenszeit oder auf jeden Fall geklärt. Mit Siegel drauf von einer deutschen Rentenversicherung.
Das stark.
Wie bist du versichert? Gesetzlich, privat, okay. Rente, Krankenversicherung?
Ich habe alles schon mal mitgemacht in meinem Leben. Ich bin Sohn aus Beamtenfamilien und war bis 27 Jahre meines Lebens privat versichert über meine Eltern. Und bin dann, als ich ins Berufsleben gestartet war, so um den Dreh in die gesetzliche Krankenkasse reingerutscht und habe die auch ehrlicherweise nie viel ausnutzen müssen. Von daher kenne ich gar nicht so ganz viele Vor- oder Nachteile von privater gegenüber gesetzlicher Krankenversicherung bei mir persönlich durch Erzählungen und durch meine Patienten natürlich en masse, aber ich selber bin ja wirklich in Lage, noch nicht viel damit zu tun gehabt zu haben und somit ist das jetzt für mich eigentlich eins ums Gleiche gewesen. Dann ging es bei mir so langsam in die Teilselbstständigkeit und da war es dann immer so eine Frage, bis zu welchem Punkt bin ich denn wie, wo versichert? Und Das ist jetzt schon etwas dünnes Glatteis, muss ich fairerweise sagen. Ich hatte damals die Information, dass wenn ich einen Hauptberuf habe, in dem ich die größte Arbeitszeit meines beruflichen Schaffens angestellt bin und darüber versichert bin, dass ich dann in meiner Teilselbstständigkeit auch zumindest krankenversichert bin. So, und der Beitrag ist komplett von meinem damaligen Arbeitgeber getragen worden. Ich bin ja in die Selbstständigkeit gerutscht über eine Teilselbstständigkeit und habe das dann hinterher in die Vollselbstständigkeit umgemünzt. Und als dieser Tag dann gekommen ist, stand ich tatsächlich vor der Frage private oder gesetzliche Krankenversicherung. Und meine Eltern hatten für mich eine sogenannte Anwartschaft bei einer privaten Krankenversicherung für mich hinterlegt. Das heißt, ich hätte ohne erneute Gesundheitsprüfung wieder zu den alten Konditionen in die private Krankenversicherung reingehen können und wäre privat versichert gewesen.
Das wäre bei deiner Krankenhistorie gar nicht so schlecht gewesen.
Bei meiner Verletzungshistorie vielleicht, ja. Okay. Vom Fußball, ja, das stimmt wohl. Da habe ich mich dann auch beraten lassen und auch mit vielen Menschen gesprochen, die unter anderem in meinem Alter auch sind, die privat versichert sind. Und dann habe ich mir das Ganze mal von der gesetzlichen Krankenkasse angehört und ja, für mich persönlich war der größte Impact meiner Entscheidung der finanzielle Druck, der im Laufe des Lebens einfach auf mich zukommt. Sprich, je älter ich werde, desto unterschiedlicher wird vielleicht mein Einkommen sein und desto unterschiedlicher entwickeln sich auch die Beiträge der verschiedenen Kassen. Die private Krankenversicherung wird im Laufe des Lebens immer teurer, auch kaum kalkulierbar, relativ nach eigenem Gusto, wie die Krankenversicherungen da ihre Beiträge aufstocken, immer so ein bisschen unter dem Deckmantel der, ja, die Umwelt und alles Mögliche wird teurer, wir müssen unsere Krankenkasse auch teurer machen. Und die gesetzliche ist gekoppelt an mein Einkommen und demnach, wenn ich irgendwann mal weniger Geld einnehme, wird dieser monatliche Beitrag auch ein bisschen geringer werden. Und sollte ich mal aus irgendwelchen Umständen am Ende meines Lebens kaum Geld haben und wenig Einkommen haben, muss ich aber auch relativ wenig Beitrag in die Solidargemeinschaft einfach zahlen. Und das fand ich ganz gut und dafür habe ich mich entschieden. Demnach bin ich heute freiwillig gesetzlich versichert und ich habe noch eine private Zusatzversicherung für zum Beispiel Heilpraktikerleistungen. Das heißt, wenn ich persönlich mal osteopathische Behandlungen in Anspruch nehme, dann kann ich mir das vergüten lassen. Plus ich habe mich damals für eine gute Versorgung im Krankenhaus im Schadensfall privat abgesichert und das ist das zu meiner Krankenversicherung. Wie ist es bei dir?
Ich habe mich zu Beginn meiner Selbstständigkeit für einen Holzklasse-Tarif in der privaten Versicherung entschieden und den habe ich bis heute eigentlich immer noch. Und ja, also es ist immer noch recht günstig, kommt immer noch relativ günstig mit weg. Musste halt den Nachwuchs da auch mit rein versichern. Ich dachte, ey, okay, dann machst du den konservativen Weg, heiratest du irgendwann und kriegst Kinder, dann kannst du die schön in der gesetzlichen unterbringen, aber das geht auch nicht so leicht, einmal da mit drinne.
Nee, geht nicht, ist nicht erlaubt. Du musst die übernehmen in die private mit rein, ne?
Es gibt gewisse Gründe, wo das auf jeden Fall so ist, ja. Okay. Ja. Meistens hat das auch wiederum mit dem Einkommen zu tun, wie das meistens so ist. Da wird man schön abgeschröpft. Die Argumente, die du vorhin aufgezählt hast, die kann ich aber auf jeden Fall absolut nachempfinden. Und das hört man ja auch immer mal wieder von älteren Patientinnen und Patienten, ne? Dass es einfach nicht so lustig ist, dass das halt irre in die Höhe geschraubt wird über die Zeit des Lebens. Insbesondere, wenn du dann nicht noch mit der Beihilfe versichert bist. Die Beihilfe ist ja so ein, wie soll man sagen, sowas staatliches, vor allen Dingen für Beamte oder eigentlich ausschließlich für Beamte, die haben dadurch halt eine recht gute Kostendeckelung. Das wird halt einfach dann nicht nach Belieben der Kasse in die Höhe geschraubt. Ja, und da muss ich sagen, da graut es mir so ein bisschen vor. Und ich bin auch schon immer so ein bisschen am Gucken, welche Vor- und Nachteile es hätte, dass ich mich versuchen würde, aus der privaten herauszuschlawenzeln. Es gibt da ja gewisse Türen, die aber alle wirklich nicht so einfach sind. Man kann jetzt nicht einfach sagen, okay, ich lasse mich jetzt wieder gesetzlich versichern. Und eine Überlegung könnte sein, es gibt ja diverse Bestrebungen im Gesundheitssystem, dass vielleicht irgendwann sowas wie eine Bürgerversicherung kommen sollte, ne? Dass es jetzt nicht 120 gesetzliche und 140 private Versicherungen gibt, sondern irgendwann so eine Versicherung, ja? Wir konnten das beobachten in verschiedenen Nachbarländern. In den Niederlanden ist das zum Beispiel so gewesen. Ehrlich gesagt glaube ich da nicht so dran, dass sowas in Deutschland machbar ist mit diesen zigtausend Firmen, die es gibt. Und die haben alle ihre eigenen Mitarbeiter und alle ihre eigenen Modelle, dass das alles zusammengeschmolzen wird. Glaube ich nicht dran. Aber es gibt auf jeden Fall da Tendenzen und politische Ambitionen zumindest, dass das vielleicht nochmal irgendwann eingeleitet wird.
Da habe ich andere Infos gehört. Ich habe auch von Versicherungsexperten mir schon sagen lassen, die Bürgerversicherung wird definitiv irgendwann kommen, weil das System sonst nicht mehr funktionieren kann. Aber don't know.
Deren Wort in Gottes Ohr. Ja, ich bin da kein Experte
dann,
für.
Dann wärst du besser gefahren. Aktuell bin ich voll selbstständig und verdiene gutes Geld und zahle demnach auch viel Geld für meine gesetzliche Versicherung. Und unterm Strich, wenn ich denn jetzt mal an die Leistung in Anspruch nehmen müsste, wäre das natürlich mit deutlich geringerem qualitativen Inhalt als bei der privaten.
Was wiederum fraglich ist, ne? Also kann man drüber diskutieren, aber ich war immer gesetzlich versichert Zeit meines Lebens und jetzt bin ich privat versichert und es ist auf jeden Fall, du kriegst halt die ganzen Kosten mal vor die Nase gehalten und vieles wird von der Kasse nicht auch nicht erstattet und so. Und es gibt oft eine hohe Selbstbeteiligung, zumindest habe ich mir ja so einen Holzklasse-Tarif gewählt. Mhm. Ich finde es nicht. Alleine dieses ganze Rechnung sammeln, Rechnung einreichen, die selber bezahlen und so. Und du weißt auf jeden Fall, dass da richtig dick abkassiert wird von den Leistungserbringern. Mhm. Insbesondere den Leuten, denen man das gerne vorwirft, den Berufsgruppen mit Kitteln und so, dass da auf jeden Fall das 2,5-fache, 3,5-fache, teilweise sogar noch mehr einfach aufgeschrieben wird. Da merke ich doch mal wieder, dass wir Osteopathen noch eigentlich sehr bescheidene Menschen sind.
Ja, interessant. Naja. Es hängt natürlich immer vom Tarif ab, den du da abschließt. Da,
genau, ja, ja.
Da hast du absolut recht. Ja, aber es wird halt immer kolportiert, dass die Leistungen für die Privatversicherten einfach besser sind. Du bekommst einfach schneller Termine, kommst an die vermeintlich höherklassigen Ärzte ran, obwohl ich auch fairerweise sagen muss, dass ich manchmal mit den einfachen Assistenzärzten, die den ganzen Tag lang an der Front arbeiten, viel lieber zu tun habe als mit dem ergrauten Professor, der dann seit 100 Jahren nicht mehr das Skalpell in die Hand genommen hat und dann zufällig doch das andere Knie abnimmt, habe ich alles schon gehört. Das ist natürlich immer so, dass wie man sich so gepampert fühlt. So, und ich brauche jetzt, wenn ich zum Arzt gehe, persönlich nicht noch eine Tasse Kaffee und einen Ruheraum mit Wahlgesängen in den Räumlichkeiten. Da kann ich mich auch mit Oma Elise ins Wartezimmer hocken und eine ausgelatscherte Brigitte lesen und komme dann auch irgendwann zu meinem Termin. Also da muss jeder, das muss jeder so selber für sich entscheiden.
Richtig.
Aktuell ist meine Beteiligung relativ hoch und wenn es gut läuft, bleibt sie so hoch. Damit kann ich dann aber auch leben. Wenn es nicht so gut läuft, bin ich in Zukunft dann abgesichert und kann die private Zusatzversicherung dann auch nochmal abgeben. Also ich habe alle Freiheiten, die es da so gibt.
Okay, Haken hinter, würde ich sagen. Bleiben wir nochmal bei einem eher trockenen Thema der Rentenversicherung. Auch da gibt es ja diverse Möglichkeiten. Wir sind jetzt ja Heilpraktiker, was ja nochmal anders ist, als wenn du als Physio selbstständig bist, weil es halt da die Möglichkeit gibt oder eine einfachere Möglichkeit gibt, aus der gesetzlichen Rente auszutreten. Auch da gibt es sehr viel abzuwägen für und wieder. Als Physio ist es so gewesen, dass du erst aus der gesetzlichen Rente aussteigen durftest, wenn du mindestens einen Mitarbeiter hast. Ich meine sogar, dass die Mitarbeiterin dann halt irgendwie über 450 Euro auch sein musste, beziehungsweise heutzutage 520. Als Heilpraktiker kannst du dich da meines Wissens nach sofort befreien lassen von der Pflicht in der gesetzlichen Rentenversicherung. Es macht ja auch so gesehen Sinn, dass der Staat die Rentenversicherung möglichst viele Beitragszahler drin halten will, damit sie halt eben die immer älter werdende Gesellschaft wegen des demografischen Wandels überhaupt versorgen kann. Ja. Ich habe Beispiele aus der eigenen Familie. Mein Opa hat deutlich kürzer und deutlich weniger Geld in seine Rentenversicherung eingezahlt als mein Vater, hat aber deutlich mehr Geld als mein Vater erhalten. Und ich würde wahrscheinlich auch mehr Geld einzahlen als mein Vater, würde aber aus der gesetzlichen auch noch weniger kriegen in Zukunft, als mein Vater kriegt. Also die, es ist eine gewisse, ich will nicht sagen eine Abwärtsspirale, das kann man jetzt so auch nicht sagen, aber es ist aber auf jeden Fall finanziell gerechnet ein eher nicht so schönes Beispiel. Es ist ja auch immer so die Sache, gilt als sehr sicher. Man weiß es aber auch nicht, ob das irgendwann abgeschafft wird. Also kann ja durchaus auch sein, ne? Also ich denke mal, der Staat wird für seine Bürger aufkommen. Da bin ich eigentlich relativ zuversichtlich, wobei ich eigentlich meine größte Zuversicht ist der Glaube an die Inkompetenz von Behörden und von Politikern und so. Das ist auf jeden Fall eine Grundkonstante, die ich, mit der ich, je älter ich werde und je tiefer ich da irgendwie einsteige,
desto sicherer ich bin. Du bist immer mehr Schwurbler, Alter. Mein Gott.
Ja, ja. Ja, es sind meistens keine bösen Absichten. Es ist einfach nur irgendwie eine Art Inkompetenz. Naja, ich habe mal irgendwann in der FAZ, das ist auch schon lange her, da hatte ich so einen Vergleich gelesen. Wenn man jetzt so schaut, okay, ich arbeite jetzt noch 30 Jahre bis zum Renteneintritt, habe die Summe, sagen wir jetzt mal 500 Euro, die jetzt jeden Monat in die Rente eingezahlt wird, da stand dann, ich habe jetzt den Artikel leider nicht mehr gefunden, aber da stand dann, wie alt man werden müsste, um überhaupt das Geld rauszukriegen, was man da eingezahlt hat. Das ist, es war schon eine schlechte Rechnung, so gesehen. Also man muss schon wirklich alt und dann hoffentlich auch gesund alt werden, um das Geld erstmal wieder rauszukriegen, was man eingezahlt hat. Hätte man dasselbe Geld am Aktienmarkt investiert in einen relativ durchschnittlichen Fonds, die hatten das Beispiel des DAX gewählt, ne, also ein am DAX orientierten Fonds genommen, dann wäre das eine ganz andere Rechnung. Da wäre man nämlich am Ende des Renteneintritts Millionär dadurch geworden.
So, und Millionär.
Millionär. Und da hätte man halt auch jederzeit die Verfügung gehabt. Man hätte das Geld auch mit 50 schon teilweise rausnehmen können. Man hätte das Geld dann auf einmal auf den Kopf hauen können oder halt eben sparsam dann beim Renteneintritt immer mal jeden Monat ein paar hundert Euro oder so runternehmen können. Mhm. Soweit zur Theorie. Ne? Also das ist halt einfach dieses Ansparen, Zinsen mitnehmen. In dem Fall waren das halt, naja, ich weiß es jetzt nicht, was macht der DAX so 5, 4, 5, 6, 7% über die Jahre so. Und es kann auch sein, dass man dann eine Rente gehen will und dann hat man halt gerade eine Finanzkrise mal wieder an der Hacke. Und dann ist auf jeden Fall das Geld, was man angespart hat, weniger wert als vorher. Das kann halt auch sein. Aber der Gedanke ist halt immer, dass es über einen langen Zeitraum, über mehrere Jahrzehnte, da eigentlich bisher zumindest in den letzten Jahrzehnten immer gewinnbar rumgekommen ist. Und durch dieses Ansparen regelmäßig kommt es halt auch zu diesem Zinseszinseffekt, dass halt das eigene Kapital auch immer mehr wird dadurch und sich halt auch immer schön vergrößert. Alles soweit klar. Zur Theorie. Ich bin raus aus der gesetzlichen Rente, bin mir immer nicht ganz sicher, ob das gut ist oder ob das schlecht ist. Auf jeden Fall lege ich immer relativ viel Geld beiseite.
Ja, ich bin auch raus aus der gesetzlichen Rentenversicherung, habe ja lange angestellt gearbeitet als Physiotherapeut, da jetzt keine riesen Gehälter gehabt, von daher ist mein Rentenanspruch auch relativ gering.
Stimmt, den habe ich auch schon. Ich habe schon mein Bescheid, was ich da im Monat kriegen würde. Das ist auf jeden Fall sehr ernüchternd.
Ja. Wenn du dir dann anguckst, wie die Inflation gerade wütet, da kannst du ja in deinem Rentenalter vielleicht eine Kugel Eis von kaufen, was ich. Demnach gilt es ganz klar, zu der persönlichen Altersvorsorge eine eigene Finanzstrategie sich aufzubauen. Und es ist ja in den letzten 5, 6, 7 Jahren schon ziemlich en vogue geworden, sich mit dem Thema Geld und Geldanlagen und Börse und dergleichen ziemlich selbstermächtigt zu beschäftigen. Mhm. Als ich noch Kind und Jugendlicher war, da habe ich mein Geld auf mein Sparbuch zur Bank gebracht und habe dann irgendwie ein Plüschtier dafür gekriegt. Und das war dann mein Kontakt zur Finanzwelt. Und durch unsere Ausbildung inhaltlich werden wir betriebswirtschaftlich so 0,0 vorbereitet auf das Leben.
Exakt.
Und demnach muss man irgendwann in den sauren Apfel beißen, auch wenn man so gar kein gutes Gefühl damit hat, sich darüber Gedanken zu machen. Was brauche ich denn für mein Leben? Wie viel Geld will ich haben? Will ich irgendwann bis ich umfalle, an der Bank stehen und arbeiten, möchte ich vorher aufhören, wie viel Geld reicht mir dafür und ja, wie will ich so mein Leben gestalten und das am besten dann irgendwann mit Zahlen auch zu füllen. Und da gibt es heutzutage auf dem Podcast- und YouTube-Markt einfach wahnsinnig super gute, kostenlose Beratungen und Informationsquellen, Finanzfluss, Miss Money Penny, Money Mindset und also Dinge, in die ich immer mal wieder auch reinschaue und reingucke, oder ich habe auch einige Bücher über ETF-Strategien und über Immobilienanschaffung und so weiter und so fort. Und es lohnt sich definitiv, in dieses Thema mal einzusteigen. Da gibt es auch für Leute, die da eine ganz große Hürde haben und fühlen, wirklich ganz geringschwellige Angebote, die wirklich erstmal alle Sorgen und Ängste und alle Vorbehalte, die rund um das Thema Geld existieren, abbauen, weil Geld immer noch ein relativ dreckiges Image hat. Geld zu verdienen ist immer mit harter Arbeit verbunden und jemand, der viel Geld hat, der hat das bestimmt nicht aus rechten Mitteln gehabt oder der hatte Glück oder der hat Leute dafür unterjocht und so weiter und so fort. Also das einmal mal vorab geschoben. Und jetzt nochmal zurück zum Thema Rente zu kommen. Es ist tatsächlich so, das Thema Altersarmut wird immer mehr. Die Inflation entwertet unser Geld und demnach wird die Rente auch nicht passend angehoben, angezogen. Aktuell und somit sind wir nahezu verpflichtet, irgendetwas zu tun, damit wir hinterher nicht alle in der Altersarmut landen. Und da kommen wir über private Investments oder irgendwie Immobilien oder dergleichen nicht drumherum. Und so habe ich auch jetzt angefangen, ein bisschen Geld an der Börse zu investieren. Ich habe mich da erstmal reingefuchst, mir ein ganz kleines Depot mit ganz wenig Geld aufgemacht und mal so ein paar kleine Trades gemacht, so ein bisschen Daytrading-mäßig. Das heißt, ich habe mir 1, 2, 3 Aktien rausgesucht, die ganz interessant waren und habe die da einfach mal Geld reingesteckt und mal geguckt, wie sich das für mich anfühlt. Geht der Kurs hoch, ist Party, geht der Kurs runter, liege ich am Boden und heule. Depression. Glücklicherweise bin ich da relativ robust und wenn einem eins eingebläut wird bei all diesen Finanzexperten Podcasts oder Formaten, ist, dass man immer langfristig investieren sollte und das, was euer Bankberater euch früh schon gesagt hat oder eure Eltern auch, versucht zu sparen, versucht Geld beiseite zu legen, denn das, was euch wirklich am Ende des Lebens hilft, ist der bloody Zinseszinseffekt. Das heißt, Dinge zu investieren, auf diese Dinge Geld zu bekommen und das bekommene Geld wieder zu investieren, gibt eine größere Schubkraft und die Kurve der Finanzen steigt am Ende des Lebens einfach exponentiell nach oben. Auf welche Art und Weise man das machen kann oder will, das sei jedem selbst überlassen. Ich werde definitiv in Richtung ETFs auch fahren und breit diversifiziert investieren. Das heißt, mein ganzes Geld nur auf Einzelaktien zu setzen, wäre ziemliches Harakiri. Also ich glaube, da gibt es so Zahlen, dass 80% aller Anleger Geld verlieren mit Einzelaktien und nur 20% den Markt schlagen. Und ich bin, weiß Gott, kein so großer Finanzexperte, dass ich sage, dass ich immer die richtigen Entscheidungen treffe. Das habe ich damals in der Jugend schon bei meinen Fußball-Tippscheinen feststellen müssen. Wenn man mal einmal gewonnen hatte, hat man sofort das ganze Geld wieder in neue Tippscheine gesteckt und dann irgendwann war die Kohle wieder flöten. Das ist also nicht meine Strategie. Meine Strategie ist durchaus breit aufgestellt, mit einem soliden Prozentsatz langfristig zu investieren und davon dann zu zehren. Wo die Reise dann konkret für mich hingeht, ob ich dann irgendwann sage, ich spare mir einen gewissen Betrag an und dann reduziere ich zum Beispiel meine Arbeitszeit und schöpfe dann das Ersparte so langsam ab. Das kann eine Möglichkeit sein. Eine andere Möglichkeit kann sein, jetzt so viel massiv Geld auf einen Haufen zu werfen, dass man zum Beispiel bei einer sogenannten Dividendenstrategie dann irgendwelche ETFs oder Fonds oder Aktien hat, die monatlich Geld oder Rendite abwerfen und dass man in der Lage ist, von dieser Rendite sein Leben zu bestreiten. Das ist ein weiter Weg, weil diesen Berg erstmal anzuhäufen, das dauert Zeit.
Aber umso besser, als wenn man früh anfängt, wie du sagtest.
Genau, genau. Aber da würde man dann von dem Faktor finanzieller Freiheit sprechen. Das heißt, am Ende des Tages bräuchte man nicht mehr zu arbeiten, weil eigentlich mehr oder weniger relativ sicher diese Rente, die Rendite dann jeden Monat ausgezahlt wird. Nichtsdestotrotz reden wir jetzt so easy peasy von der Börse, als wäre das ein Honigtopf. Die Börse hat schon diverse Krisen und Crashs und dergleichen hingelegt und selbst Top-Top-Unternehmen, die lange sehr aussichtsreich waren, wo auch hochkarätige Finanzinvestoren viel Geld rein investiert haben, sind schon mal gecrashed und kaputt gegangen. Zum Beispiel Wirecard ist so ein Paradebeispiel in Deutschland, wo viele Leute einfach verarscht worden sind und einfach die Kohle verloren haben, muss man fairerweise sagen. Und das Unternehmen, was heute noch...
Inklusive mir.
Ja.
Okay. Auch unter anderem deswegen habe ich echt großes Vertrauen in die Inkompetenz oder teilweise auch...
Ja, genau.
Teilweise Boshaftigkeit von Politik in den allerhöchsten Rängen.
Genau. Also,
war ich auch, muss man auch sagen, definitiv zu blauäugig gewesen. Ich hatte da damals gut Schnapp mitgemacht, aber dann leider das, was ich dann durch Komplettverlust hatte, war dann doch etwas mehr als mein Gewinn. Ja. Deswegen, du hattest es schon so angesprochen, es gilt auf jeden Fall, sich zu diversifizieren und auch nicht nur auf einer Plattform. Also wenn ihr zum Beispiel einen Broker habt, dann würde ich das Geld, was ich insbesondere auch für später anlege, definitiv auch noch auf anderen Plattformen, anderen Brokern oder anderen Investitionsebenen auch noch unterbringen. Dann geht vielleicht so ein bisschen so dieser Zinsflöten, aber auch da, das muss man dann, denke ich mal, in Kauf nehmen, weil sicher ist das alles nicht, also das wenigste davon ist sicher, insbesondere wenn es um die Börse geht. Und ich bin seit 2015, habe ich angefangen, Teile meines Verdienstes an der Börse zu investieren und da allein in diesen, sage ich, gerade mal 8 Jahren habe ich schon einiges gesehen. Das war, irgendwann kam Trump dann an die Macht und dann ging es halt ein paar Jahre super bergauf und ich habe gesagt, ey, wer schlägt hier nicht den Markt, ne? 7-8% im Jahr. Alleine, wenn man dann richtig dämlich, also der absolute Standard in die großen Tech-Aktien investiert hat, alleine das war halt bombig, ne? Super, okay, das ging irgendwann vorbei und so. Groß nach vorne gespult, Corona-Crash, richtig runtergegangen und so. Und das, was natürlich eine super Chance war, ich habe dann bis zu dem Zeitpunkt hatte ich ausschließlich in Einzelaktien investiert. Im Corona-Crash habe ich meine Strategie geändert und im großen Stil in sogenannte ETFs, diese Exchange-Traded Funds, also die diese Aktienindizes nachbilden, da rein investiert, was eine recht gute Strategie ist. Und seit dem Corona-Crash ging es bekanntermaßen sehr steil bergauf. Aktuell haben wir auch eine, wie könnte man sagen, ein Bärenmarkt oder eine Seitwärtsbewegung, Abwärtsbewegung, Rezession, wird sich darüber gestritten, wie man das zu bezeichnen hat. Aber da sieht man auch, ja, okay, ist dann doch nicht mehr so lustig, wie es noch zum guten alten Mr. Trump war. Und das hat mich auf jeden Fall auch dazu gebracht, deutlich konservativer zu werden. Vielleicht auch, weil ich ein bisschen älter geworden bin, vielleicht auch wegen gestiegener Verantwortung. Aber so Sachen wie Festgeld, Sparkonto sind dann auf einmal doch nicht mehr so unattraktiv, wenn man sieht, dass sein Geld, dass mein eigenes Geld dann auf einmal verpufft, so, ne? Dass man sauer verdient hat, irgendwo reingesteckt hat. Deswegen, sage ich mal, das, was man immer beigebracht kriegt, dass man an der Börse wirklich nur mehr oder weniger Spielgeld investieren sollte. Vielleicht jetzt nicht Spielgeld, aber Geld, auf das man verzichten könnte im Notfall, wenn so alles auf einmal weg wäre und dass man nicht zu viel Sicherheiten an die Börse packen sollte. Das kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
Ja, obwohl fairerweise, wenn ich jetzt wirklich eine Rentenstrategie fahre, dann muss ich da schon mehr als Geld
dann
reinpacken.
Dann muss da Geld reinfließen,
was ich entbehren kann. Aber durch diese breite Diversifikation kann der, vorsichtig, Average-Effekt, glaube ich, also der Schnitt wird einfach nicht so stark torpediert, wenn einzelne Unternehmen crashen oder wenn irgendwelche Krisen das Ganze aushalten. Und je länger man einfach auch sein Geld an der Börse hat, desto länger werden auch einzelne Crashs egal, weil man einfach die Aktie nicht verkauft an seinem Tiefpunkt, sondern einfach wartet, bis die Zeit wieder gekommen ist und das Ganze wieder gestiegen ist. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch mit einer Einzelaktie durchgemacht, das Ganze, und jetzt bin ich da so weit im Plus, wie ich noch nie war. Also langer Atem an der Börse ist eigentlich immer das A und O, wenn man sich dafür interessiert.
Genau.
Und
sogenannte Sparpläne sprichst du an, ne? Dass man halt einfach regelmäßig investiert und da sich keine Gedanken zu machen muss, keine Arbeit machen muss, sondern es wird einfach reingeknallt und dann kommt man am Ende hoffentlich gut bei rum. An sich Top-Strategie.
Genau, und dann gibt es natürlich in verschiedenen Phasen, die Finanzwelt so inne hat, immer verschiedene Asset-Klassen, die interessant werden. In den großen Krisen geht es dann wieder in Rohstoffe oder sowas wie Metalle oder Gold oder sowas in der Richtung. Mhm. Die ganze Immobilienwirtschaft ist ja auch ein Rieseninvestment und ein Geschacher und Gemacher und Getue. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, irgendwann in Zukunft zu versuchen, irgendeine Immobilie mir anzuschaffen, und bin am Überlegen, ob ich ein paar Kröten zusammenkratze und jetzt mir schon eine klitzekleine Immobilie irgendwo als Wohnung kaufe, die untervermiete und wenn die abbezahlt ist, die dann wieder zu verkaufen, um dann größeren Hebel zu haben und die nächstgrößere Wohnung zu haben, sodass man dann irgendwann in der Lage ist, vielleicht eine Wohnung oder ein Haus sich zu kaufen, für das man dann brennt, wie auch immer. Aber da tickt jeder unterschiedlich und da muss man sich einfach hinsetzen und das Ganze für sich rausklamüsern, wie risikoreich man ist, wie gut man irgendwelche Krisen aushalten kann. Ich kann das eigentlich ziemlich gut an der Finanzbörse, muss ich bis jetzt für mich feststellen. Und wichtig ist natürlich immer, das ist das, was Klaas schon sagte, mit dem in Anführungszeichen Spielgeld. Man sollte niemals Geld investieren, was man sich geliehen hat oder einen Kredit für angeschafft hat, weil man einen sicheren Tipp bekommen hat, oder man sollte nie das Geld investieren, dass die persönliche oder die berufliche Liquidität in Gefahr gerät. Man sollte erstmal versuchen, alle möglichen persönlichen Ausgaben so zu minimieren und so zu handeln, dass man wenig Geld einfach in andere Dinge verschenkt. Also habe ich immer noch den Handyvertrag, den ich brauche, oder das Angelheft, was ich schon fünfmal vergessen habe abzubestellen. Das sind alles Kosten, die man einsparen kann. Oder muss es immer in der Mittagspause das Top-Menü sein? Oder reicht auch mal irgendwie einmal in der Woche eine geschmierte Stulle? Da gibt es natürlich verschiedene Einsparpotenziale. Und das beste Investment, was man als junger, frisch gebackener Osteopath machen kann, ist erstmal in sich selbst zu investieren, in seine Skills zu investieren, in gegebenenfalls einige Spezialisierungsfortbildungen, in einfach seine Gesundheit, in seine Handfertigkeit. Und wenn du dann das Gefühl hast, ich fühle mich jetzt eigentlich ganz gut und sicher und ich bekomme viel gutes Feedback, dann versuch mal das Ganze aufs nächste Level zu hieven und versuch mal in die vielleicht Teilselbstständigkeit erstmal zu gehen als Freelancer, wie Klaas das schon gesagt hat. Und wenn du dann irgendwann vom Hafer gestochen wirst und sagst, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf Kompromisse, ich will jetzt mein eigenes Ding drehen, dann vielleicht mal zu überlegen, eine eigene Praxis aufzumachen. Also es gibt ja auch Leute, die lieben es, Freelancer zu sein und zu sagen, ich habe die Freiheit, ich kann hier kündigen in 1-2 Monaten und dann wechsle ich die Stadt und arbeite da, oder suche mir mal einen anderen Ort, um da die Mittagsgerichte auszuprobieren, was weiß ich, was für Hintergründe jeder da hat. Und andere sagen aber, mein Gott, ich gucke jetzt hier schon seit 4 Jahren auf dieses schäbige Bild an der Wand und nichts verändert sich und ich muss immer irgendwie mit diesem und jedem Kompromiss leben. Ich möchte jetzt einfach mein eigener Herr, meine eigene Frau sein und investiere jetzt in einen kleinen Laden. Und auch da gibt es dann diverse Hürden. Ich weiß nicht, inwieweit wir da jetzt noch reingrätschen. Da haben wir ja auch schon mal in einem Podcast drüber gesprochen. Das habe ich jetzt vor 1-2 Jahren, habe ich diesen Schritt genommen und habe groß investiert in eine neue Praxis. Das habe ich tatsächlich coolerweise mit dem bereits Erwirtschafteten aus meiner Selbstständigkeit refinanziert, sodass ich jetzt keine Kredite mehr diesbezüglich abzahlen muss. bin aber auch jetzt mit vollem Risiko in der eigenen Immobilie und wenn mir morgen beide Arme abfallen, dann sitze ich immer noch auf einem Mietvertrag, den ich noch mehrere Jahre bedienen muss. So ist es immer ein Abwägen aller Für und Wider, wo man sich so rein investiert und wo die Reise dann irgendwann hingehen kann. Ja.
Genau, weil du das nochmal angesprochen hattest, könnte es auch noch eine Option sein, bei einer Eigenimmobilie halt in die eigenen Geschäftsräume zu investieren. Also sich da halt Eigentum anzuschaffen, weil man das dann wiederum gut absetzen kann. Ich glaube, das ist auf Dauer steuerlich auf jeden Fall sehr interessant auch. Wenn es jetzt nicht das Eigenheim sein soll, was natürlich auch Sinn macht, also oder halt sehr schön sein kann für einen persönlich so privat. Finanziell gesehen ist es schlauer, in die Geschäftsimmobilie zu investieren. Ist natürlich aber auch ein ziemlich großer Klumpen, den man hat und man bindet sich da natürlich auch sehr stark über längeren Zeitraum.
Ja.
Und hatte ich auch mal überlegt, aber es war auch nichts zu machen zu dem Zeitpunkt, wo ich auf der Suche war und somit bin ich jetzt erstmal die nächsten Jahre auch wieder an ein Mietobjekt gebunden. Was jetzt aber für mich auch erstmal völlig befriedigend ist.
Und das nochmal als To-Do auf der Liste. Wir sind ja gefragt worden, was sollte man auf jeden Fall machen? Man sollte auf jeden Fall sich Beratung holen von Menschen, die in sowas ausgebildet sind. Da ist keiner von uns TherapeutInnen ist da in diesen Absicherungsthemen oder in diesen betriebswirtschaftlichen Themen hervorragend ausgebildet von Berufswegen. Und somit ist eine Pflichtveranstaltung für mich ein Steuerberater oder eine Steuerberaterin, weil es gibt immer wieder Fragen, die findest du nicht oder die findest du nur halb bei Google beantwortet und dann bist du dir nicht ganz sicher. Und demnach sucht euch bitte einen Steuerberater oder eine Steuerberaterin, fragt, was die da für ihre Leistung haben wollen und überlegt, ob ihr euch das leisten könnt. Und somit werdet ihr immer eine Tabelle mit Einnahmen und Ausgaben haben und ihr müsst am Anfang einfach gucken, dass ihr die Ausgaben möglichst gering haltet und clever die Ausgaben investiert. Steuerberatung finde ich super. Versicherungen kommen wir jetzt gleich nochmal drauf. Zum Teil absolute Pflichtveranstaltung, also ohne Versicherung geht's gar nicht. Dann muss man ein bisschen Ausgaben planen für zum Beispiel ein Berufsverband oder weiß ich nicht, ich muss erreichbar sein in Telekommunikation und Hardware, Software, meine Internetseiten, das sind alles so Basics und das kostet mich alles Geld und das kann man sich alles irgendwie ausrechnen und mal alles runterschreiben und dann hinterher kriegt man unterm Strich eine Zahl und dann muss man sich überlegen, bin ich in der Lage, diese Zahl zu stemmen oder eben nicht. Von daher solltet ihr in der Lage sein, zu wissen, was brauche ich im Monat, um mein Leben zu gestalten, um mich nicht einschränken zu müssen und kann ich das erwirtschaften plus die Ausgaben, die auf mich zukommen, plus am besten noch einen kleinen Reservespeicher, sodass, wenn ich krank bin oder ausfalle, nicht auf die Schnauze falle. Oder wenn dann irgendwann Steuerrückzahlung oder irgendwas anderes ansteht, dass ich darauf reagieren kann. Also man sagt so in der Selbstständigkeit immer mindestens 3 Monate. Ich persönlich habe es immer so als Puffer, dass ich, wenn ich könnte jetzt 6 Monate ausfallen und ich könnte mein privates und berufliches Leben immer noch von meinem Erwirtschaftenden bestreiten. Und das sollte meiner Meinung nach für jede und jeden das Ziel sein. Dann kann man beruhigt schlafen und dann stört es einen auch nicht, wenn mal irgendwie 2, 3 Terminabsagen da sind und irgendwie 200 Euro weniger eingenommen werden, weil man eigentlich immer wieder auf dem Puffer sitzt.
Zum Thema Steuerberatung muss ich nochmal sagen, habe ich auch wirklich sehr durchwachsene Erfahrungen gemacht. Und es ist auf jeden Fall wichtig, sich jemanden zu holen, der sich mit dem Thema, wo man gerade drin ist, jetzt zum Beispiel wieder Scheinselbstständigkeit, gerade insbesondere in dem Bereich, in dem wir sind, so praxenmäßig, Physiopraxen, Osteopathie, Arztpraxen, sich damit beschäftigt hat. Weil sonst kann man da manchmal auch echt doof dastehen. Und es ist auch sehr viel Halbwissen da auf jeden Fall im Umlauf, muss man echt sagen. Ich habe das halt jetzt schon mehrfach durchgemacht mit verschiedenen Leuten, sowohl bei mir in der Praxis als auch mit anderen, die ich da so ein bisschen, ich will nicht sagen beraten habe, aber wo ich mal von meinen Erfahrungen berichtet habe. Und ich habe immer so gehört, ja, man muss auf jeden Fall eine eigene Website haben und man muss an 2 unterschiedlichen Orten als Freelancer arbeiten, damit man als richtig selbstständig, nicht als scheinselbstständig geht. Das Problem an der Sache ist halt vor allen Dingen, dass der Auftraggeber, der einen da quasi als Freelancer beschäftigt, dass der dann ja zur Kasse gebeten werden könnte, wenn irgendwann die Rentenprüfung kommt oder die Prüfung von der Rentenversicherung, ob der oder diejenige scheinselbstständig ist oder nicht, dass man dann als Auftraggeber halt krass zur Kasse gebeten wird. Also die noch offenen Zahlungen für die Rentenversicherung über 3 bis 4 Jahre hinweg dann auf einmal gezahlt werden muss. Und das kann dieses Polster von den 6 Monaten, die man angespart hat, schon mal ziemlich dünn werden lassen. Mhm. Und ich habe da die unterschiedlichsten Meinungen zu gehört. Ja, es ist so, wenn das so und so ist, wenn du bei 2 beschäftigt bist, dann kannst du gar nicht scheinselbstständig sein. Schlauer Mensch zu mir hat er gesagt, nein.
Das ist nicht korrekt.
Nicht korrekt. Du kannst 6 Festanstellungen haben und 7 freiberufliche Anstellungen. Das ist alles theoretisch machbar. Auf jeden Fall nicht korrekt. Das Einzige, der darüber entscheidet, ob ihr Scheinselbstständigkeit oder nicht, das ist die Clearingstelle für sozialversicherungsrechtliche Statusfragen der deutschen Rentenversicherung. So. Da gibt es das Formular C0031 und V0027. Die müssen intelligent ausgefüllt werden. Dann bekommt ihr von dem jeweiligen Sachbearbeiter eine Rückmeldung und dann seid ihr auf Lebenszeit in diesem Auftragsverhältnis, um das es da in diesem Falle geht, seid ihr safe. Wenn nicht, dann nicht. Und wie ihr das auszufüllen habt und welche Umstände da gegeben sein müssen, damit ihr da selbstständig und nicht scheinselbstständig seid, das ist natürlich dann wiederum etwas knifflig. Und da gilt es sich im Zweifelsfalle gute Beratung zu holen, Webinare zu besuchen. Ja, ich hatte schon öfter gesagt, ich hatte da dann letztendlich jemanden, der mich da zu informiert hat, der mir gesagt hat, mach das so und nicht so. Und es ist gut gelaufen. Mhm. Alles andere ist etwas schwierig. Ich habe es auch mit eine Zeit lang laufen lassen, ohne diese Statusfeststellung. Einfach darauf gehofft, ja, wird schon irgendwie laufen. Kann man auch machen, lief bei mir auch eine Zeit lang gut. Aber irgendwann habe ich ja gedacht, okay, wenn ich das jetzt für alle Freelancer, mit denen ich zusammengearbeitet habe, gemacht werden würde, dann wäre es zappenduster auf einmal wieder und ich wäre nicht mehr so happy unterwegs wie jetzt zurzeit. Von daher war das halt auch auf lange Sicht halt ebenso wie mit der privaten Krankenversicherung, die wir angesprochen haben, ist das halt so Sachen, mit denen man sich, die Worst-Case-Szenarios, mit denen man sich auf jeden Fall zu beschäftigen hat. Mhm. Dementsprechend Beratung holen und für Faktenwissen sorgen und nicht für diese ganzen kursierenden Gerüchte, die es dazu gibt.
Jetzt hast du ja aber aus der Position des Vermieters der Praxisräume gesprochen, Menschen, die als Freelancer sich bei dir eingemietet haben, um das nochmal klar zu unterstreichen. Also wenn man sich jetzt solo selbstständig macht, muss man sich jetzt nicht mit diesen Anträgen beschäftigen, die du da vorhin genannt hast, sondern das war jetzt dieser spezielle Fall, mit dem du konfrontiert gewesen bist. Am Ende des Tages, wenn ihr die Chance habt, als Freelancer in irgendeine Praxis mit reinzugehen, ist es für euch erstmal gar nicht so ein Riesenrisiko? Also es ist eher ein Rentenversicherungs-Finanzamts-Struggle-Thema für denjenigen, der euch das vermietet. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich das nicht tue. Ich habe auch diverse Initiativbewerbungen mal bekommen von Leuten, die meine Räumlichkeiten untermieten wollten. Und ich habe unter anderem von den Schauermärchen von deiner Seite und aber auch von anderer Seite schon gehört und habe jetzt 2 Mitarbeitende und die habe ich bewusst bei mir angestellt, damit ich um diesen ganzen Struggle nicht bangen muss. Ich trage da das persönliche Risiko auch und muss dafür sorgen, dass die Leute in Arbeit kommen und arbeiten und dass das alles funktioniert. Das ist natürlich auch eine Frage, wie bin ich so drauf und wie kann ich das handeln? Aber auf dieser Ebene bin ich dadurch abgesichert. Wenn ihr jetzt als Freelancer irgendwo sein müsst, habe ich gehört, muss definitiv gewährleistet sein, ihr müsst ein eigenes Praxisschild mit eigener Logo sichtbar draußen an den Räumlichkeiten positioniert haben und ihr müsst in der Praxis einen eigenen abschließbaren Raum haben, der auch nochmal mit einer Beschilderung eures Namens und eurer Firma erkennbar ist, damit der Patient oder die Patientin, die in den Raum kommt, genau weiß, mit wem sie es zu tun hat. Also mit solchen Spitzfindigkeiten.
Wollen wir nicht so dieses Halbwissen so ein bisschen für...
Nein, aber das ist Leuten passiert, wo ich gearbeitet habe. Das ist mir mitgeteilt worden. Und von daher... das will ich auch nochmal eben zum Besten geben.
Okay.
Plus ist ja immer die Frage, wer schafft jetzt die Patienten für mich ran? Ne? Das Thema Scheinselbstständigkeit ist ja so, bekomme ich jetzt Patienten delegiert von demjenigen, bei dem ich die Räume gemietet habe, oder suchen die Leute mich und buchen einen Termin bei mir? Ist das klar voneinander zu trennen? Das ist auch ein großes Thema in der Scheinselbstständigkeit. Demnach muss bei einer Prüfung auch klar zu sehen sein, die Person wurde darüber kontaktiert und darüber wurde ein Termin gebucht. Wenn alle Terminanfragen erstmal über die gleiche Praxistelefonnummer angenommen werden und dann nach rechts und nach links geschoben werden, dann ist das schon ein großer Faktor zum Thema, es herrscht eine Scheinselbstständigkeit vor.
Richtig. Um genau solche Themen geht es nämlich auch in diesen Formularen, die ich angesprochen hatte. Also ist da ein Auftraggeber-Auftragnehmer-Verhältnis, ist da eine Scheinselbstständigkeit, um diese kniffligen Fragestellungen, da geht es zu erörtern. Aber die Sachen, die du angesprochen hattest, sind auf jeden Fall Teil dessen. Ja.
Alright.
Ich muss nochmal betonen, dass ich jetzt keine, es ist auf jeden Fall ein Struggle gewesen, aber ich habe jetzt Gott sei Dank diese Schauermärchen umschifft. Indem ich halt für klare Verhältnisse gesorgt habe. Aber die Schauermärchen, die stehen halt theoretisch am Horizont, wenn man sowas nicht klar regelt.
Mhm, genau. Ja, es verändern sich auch immer Dinge und ich habe auch das Gefühl, die Behörden suchen sich auch willkürlich manchmal Themen raus, die sie prüfen und wo sie sagen, nö, das ist jetzt so oder so. Am Ende ist man meistens immer am kürzeren Ende und sollte versuchen, das Ganze hieb- und stichfest zu machen. Aber erstmal nochmal gesagt, wenn ihr Freelancer seid, habt ihr relativ wenig Risiko zu tragen. Achtet so ein bisschen darauf, dass das bereits Genannte irgendwie eingehalten wird. Und sollte es da nochmal Fragen zu geben, meldet euch gerne nochmal mit einer Spezialfrage an uns. Dann entweder können wir das beantworten oder wir geben das hier nochmal als Frage in die Runde und versuchen im Schwarmwissen das Ganze dann nochmal rauszufinden. Ich glaube, da kann jeder auch so seine Story zu beitragen zu diesem Thema. Richtig. Und jetzt wollte ich nochmal eben kurz das Thema Versicherungen anschneiden, die definitiv essentiell sind und die man sich eher so sparen kann. Also was für unsere Berufszwecke unabdingbar ist, ist eine berufliche Haftpflichtversicherung. Das heißt, wenn durch irgendeinen Behandlungsfehler oder gar nicht mal Fehler, aber durch irgendeine Behandlungsreaktion ein Patient, eine Patientin zu Schaden kommt, müssen wir abgesichert sein und die Versicherung im Zweifel dafür aufkommen, die Schäden zu refinanzieren. Wer das nicht macht, der läuft immer mit einem Strick um den Hals durch die Praxis und bei einer falschen Geschichte kann dieser Strick zuziehen. Also da lasse ich auch 0,0 mit mir diskutieren. Die berufliche Haftpflichtversicherung sollte dabei sein. Über was für ein Beteiligungsrisiko, da gibt es auch verschiedene Versicherungssummen, die man da abschließen kann, das muss jeder für sich entscheiden. Also so eine Haftpflichtversicherung, was kostet die im Jahr, Klaas? 100, 150, 200 Euro, 300 Euro, sowas um den Dreh.
Ist nicht verhältnismäßig wenig, ja.
Ja, das musst du machen, Punkt. Und eine weitere Säule, die definitiv sein sollte, neben einer privaten Haftpflichtversicherung vielleicht, ist die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das heißt, wenn du nicht mehr in der Lage bist, körperlich oder aufgrund von psychischen Problemen deinen Job auszuüben, dass du da in ein Fangnetz aufgehoben wirst, das fände ich persönlich auch nochmal recht wichtig. Und dann kommen von meiner Seite aus ja, gegebenenfalls eine Gebäudeversicherung, aber das sind dann schon so Wahlversicherungsleistungen. Ich weiß nicht, hast du noch eine essentielle, die ich jetzt gerade nicht genannt habe?
Man könnte vielleicht dann nochmal die zusätzliche private Rentenversicherung mit reinnehmen. Wenn wir jetzt aus der gesetzlichen raus sind oder noch in der gesetzlichen drin sind und nochmal zusätzlich was machen wollen, da könnte halt ein Vorteil sein, dass man das dann wiederum auch steuerlich absetzen kann. Wenn du die gesetzliche einzahlst, wird das auf jeden Fall voll abzugsfähig. Investierst du dein Geld in ETFs, ist das überhaupt nicht abzugsfähig. Und so diese privaten Rentenversicherungen sind ja manchmal auch so Schnittstellen zwischen Einlagensicherung und fondsgebundenen Versicherungen, die wiederum absetzbar sind. Und dadurch hast du dann nochmal auf lange Sicht ein Ersparnis auf der Steuerebene. Das wäre auf jeden Fall auch nochmal eine Sache. Und es ist halt eine ganz andere Asset-Klasse, wie man so sagt, als jetzt eben an eine Börse sein Geld zu investieren. Ja, das okay. Ich nochmal mit rein. Und über Berufsunfähigkeit kann man auch diskutieren. Das würde ich jetzt nicht so weiter austrampeln. Es klingt erstmal sehr sinnvoll, habe ich aber auch schon viele Geschichten gehört, wo das dann leider überhaupt nicht so geklappt hat, wie es hätte sein sollen oder wie es sich vorgestellt hat. Von der Sache her aber auf jeden Fall sinnvoll.
Ja, also das sind dann schon fundamentale Probleme, die da einen heimsuchen. Also ich sag mal jetzt irgendwie ganz große körperliche Schäden, die man davon trägt, dann liegt der Fall auf der Hand. Ich glaube, wenn es um Streitigkeiten geht, ob der Beruf dann wirklich noch ausgeübt werden kann oder nicht, dann gibt es dann auch immer wieder Querelen mit den Versicherungen, aber über eine Berufsunfähigkeit, also da bin ich voll überzeugt. Wovon ich zum Beispiel nicht überzeugt bin, ist ein Krankentagegeld, was man abschließen kann. Das heißt, du bezahlst monatlich eine Versicherungssumme X, um im Zweifel bei einer nachweisbaren Krankheit mit Attest vom Arzt dann eine Entschädigungssumme zu bekommen, um Ausfälle vielleicht ein bisschen abzupuffern, um einfach weiterhin liquide zu bleiben und so weiter und so fort. Das muss auch jeder für sich persönlich entscheiden. Ich persönlich war in den letzten 5 bis 10 Jahren, ich will nicht lügen, vielleicht 14 Tage insgesamt krank. Ich habe hier mal einen Tag, ging es mir nicht gut und da hatte ich mal eine Mandelentzündung, aber ansonsten bin ich normalerweise gesund. Von daher kommt das aktuell für mich überhaupt nicht in Frage und für mich kommt da abermals dieser Faktor zum Tragen, dass ich mir einen kleinen Berg an Geld zur Seite gelegt habe und von diesem zehre, wenn ich denn Bedarf habe und jetzt nicht jeden Monat einfach Krankentagegeld Versicherungen bezahle, um für den Fall der Fälle abgesichert zu sein, weil das, was man da rausbekommt am Ende, ist auch wirklich überschaubar. Also ich finde da den Kosten-Nutzen relativ gering. Hast du sowas abgeschlossen?
Ist in meiner privaten Versicherung mit drin, ja.
Naja, okay.
Nicht okay. Lohnenswert. Ich habe das mal versucht in Anspruch zu nehmen, da habe ich so viele Rückfragen und Formulare bekommen.
Ja, genau.
Da dachte ich, ey, für Deeper Kröten. Lass es sein.
Ja, genau. Und was anderes, was ich tatsächlich noch habe, das haben meine Eltern für mich abgeschlossen. In der privilegierten Situation bin ich. Ich habe eine sogenannte Unfallversicherung. Das heißt, wenn mir jetzt sowohl privat als auch beruflich ein Unfall widerfahren würde und ich hätte Dinge kaputt, dann bekomme ich dafür eine Versicherungssumme X. Das ist auch schon bei den einen oder anderen kleinen Themen mal in Anspruch genommen worden. Ich persönlich würde es für mich nicht abschließen, aber meine Eltern haben das für mich abgeschlossen und somit habe ich diese Versicherung noch mit drin. Und wo man nochmal drüber sprechen könnte, wäre halt eine Gebäudeversicherung. Das heißt, wenn du Praxisbesitzer einer eigenen Praxis bist, egal ob zur Miete oder zum Eigentum, kann es da auch Wasserschäden geben, es kann da auch oder Ausfälle geben durch Brände oder Leute können sich da verletzen, weil irgendein Nagel aus der Wand guckt oder irgendjemand stemmt sich aufs Waschbecken und das Waschbecken bricht ab. Da gibt es auch verschiedene Versicherungen. Das wäre nochmal eine Geschichte, die bei Heilberufen vielleicht eine Rolle spielen könnte. Ich persönlich habe sie jetzt nicht.
Alles klar. Ich würde vielleicht zum Ende dieses Blogs nochmal so kurz abklopfen, was wir so zu diesen einzelnen Asset-Klassen zum Thema Investieren zu sagen haben.
Ja.
So, mal ganz schnell.
Alles
Dennis,
auf Rot.
Krypto?
Nein.
Okay. Sehe ich auch ein bisschen kritisch. Ich sehe Kryptos als Mittel, solange die Sonne noch scheint, da ein bisschen Knete zu verdienen, würde ich bei Gewinn relativ schnell wieder aussteigen, wobei ich aktuell noch was halte. Die einen sagen, das ist die Zukunft, die anderen sagen, boah, das wird sowas von an die Wand gefahren. Bisher lief's gut. Ja, auf jeden Fall. ETFs haben wir gesagt, Einzelaktien haben wir auch gesagt, kannst du top mitlaufen, kannst du auch in den Ruinen mitfahren, schön streuen.
Ich war übrigens bei der GameStop-Aktie mit dabei. Ich bin auf den Zug mit aufgesprungen und habe mit 300% verkauft. So. Wenn, bei Finanzfragen immer an mich wenden, Jock bitte.
Güzel. Ja, auf jeden Fall gut. kennst du, hast du Peer-to-Peer-Kredite?
Sagt ihr das? Habe ich schon von gehört. Ja, boah, habe ich mich auch schon länger nicht mit beschäftigt. Ja, kommt für mich aktuell nicht in Frage. Das ist, sag nochmal kurz, es sind ist halt Privatkredite irgendwie.
Privat, es sind Firmen, die Kredite abseits von Banken, Kredite an Privatpersonen vergeben. Ja. Meistens Konsumkredite. Kann man auch ethisch ein bisschen fragwürdig halten. Man selber als Investor kann halt einfach denen Geld geben und die geben einem in der Regel zu unterschiedlichsten Bedingungen Zinsen da drauf. Und das ist, da habe ich relativ viel mitgemacht und ich muss sagen, das war halt in solchen Zeiten des Börsencrash oder der Rezession war das halt top, weil da halt weiterhin die Kohle floss.
Das also kann du, eine ganz nette Sache. Du als Investor für Startups oder sowas, irgendwie, du hast einer Firma Geld gegeben und die haben das für dich in verschiedene Startups und dergleichen investiert und du hast dann eine Rendite davon bekommen.
Ja, für mich war das völlig passiv, nichts gemacht. Keine, okay. Keine Bedingungen
oder so. Hast du mal ausgerechnet, wie viel Prozent das für dich gebracht hat?
Gute Prozent.
Okay. Sehr gut. Hervorragend.
Ja, mache ich auch schon länger. Ja, ich habe da auch aktuell zu viel Geld drin. Da werde ich noch ein bisschen wieder was rausziehen. Lief aber, soweit es jetzt lief, lief das top. Kann natürlich sein, das Unternehmen, wo ich das reingesteckt habe, ich habe das in verschiedene verteilt, aber wenn die pleite gehen oder irgendwas ist, das ist halt keine Bank, die haben keine Einlagensicherung. So. Dann könnte mein Geld wiederum futsch sein. Bisher lief es gut, die Sonne scheint noch.
Hast du denn diese Firma ausgesucht, in die du investiert hast, oder hat das Unternehmen, der du das Geld gegeben hast, das getan?
Das macht das Unternehmen. Also es ist da wo ich das Geld oder ein Teil des Geldes drin habe, im größten Teil ist ein sehr großes, renommiertes, seit langen Jahren bestehendes Unternehmen aus dem Baltikum. Da gibt es mehrere aus dem Baltikum.
aus dem Baltikum. Also gar nicht vorurteilsbehaftet bei mir, aber ja, alles klar.
Du lachst, ich zähle die Scheine, Dennis.
Import-Export, Junge. Oh Gott.
Naja, das Baltikum
Finanzamt
ist wiederum...
Finanzamt hört mit.
Da wird die Kapitalertragssteuer von 25% werden da automatisch abgezählt. Alles machbar. Baltikum ist Deutschland in einigen voraus, was die Digitalisierung und sowas angeht.
Ja, top. Und top Urlaubsländer da überall.
Ja, top. Ja. Ich war ich sogar schon zum Schüleraustausch damals. Das war damals okay, kurz nach dem Eisernen Vorhang, aber okay, war trotzdem, haben wir guten Spaß da gehabt. Okay, man kann auch in lokale Unternehmen investieren. Man kann in, zum Beispiel, es werden ab und zu Biogasanlagen gebaut oder sowas, da könnte man rein investieren. Wäre vielleicht auch sowas wie ein grünes Investment. Da ist es manchmal so, man gibt eine Summe X und dann wird von dem Unternehmen gesagt, okay, wir zahlen dir nach 3 Jahren dein Geld zurück plus 5% Zinsen als Darlehen, so ungefähr. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das könnte noch eine Sache sein, um das auch mal komplett anders zu diversifizieren, nicht nur an der Börse oder mit solchen anderen Sachen zu arbeiten. Alles risikobehaftet, wie immer, ist aber eine ganz interessante Sache.
Mhm.
Ja. Anleihen sind interessanter geworden, Staatsanleihen sie wieder zu kaufen, wenig Prozentpunkte, die sind aber die letzte Zeit wieder auch gestiegen. In Zeiten der Inflation hat man auch gemerkt, dass da wieder das Interesse deutlich größer geworden ist. Relativ sicheres Investment. Und vielleicht gibt es auch auf der Bank bald wieder Zinsen. Auch das kann interessant sein.
Ja. Aktuell frisst allerdings die Inflation noch das meiste fast auf, außer du bist risikobehaftet versichert.
Absolut.
Investiert, sorry.
Ja.
Ja, okay. Hast du noch weitere Sachen zu pumpen? Nee. Was mit Immobilien bei dir, Klaas?
Ja, also ich habe eine Besitzer einer Immobilie privat. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, ich habe auch schon echt überlegt, soll ich mir hier in der Region, ich wohne in einer Urlaubsregion, soll ich mir hier was kaufen und das als Ferienwohnung vermieten? Wäre geil. Dafür habe ich jetzt aber, will ich jetzt das Geld nicht locker machen, müsste ich mich nochmal wieder verschulden, nochmal mehr. Wäre nochmal wieder mehr Arbeit, die ich am Hacken habe. Ja, Es gibt die Möglichkeit, in REITs zu investieren, also in Fonds, die Immobilien abbilden oder so. Mhm. Oder ich könnte auch...
Nicht viel Gutes drüber gehört. Mhm.
Mhm. Ja, ich auch nicht so sehr. Ja, na klar sind Immobilien was Gutes, aber zu den jetzigen Zeitpunkten, wo das Geld wieder teuer geworden ist, die Zinsen steigen, die Immobilien werden nicht mehr einfach so vom Markt weggekauft, ist das für mich erstmal deutlich nach hinten gerückt, das Thema. Mhm. Also auf der Investitionsebene. Privat habe ich das Ding jetzt am Hacken. ja. wird auch diskutiert, aus finanzieller Sicht sollte man ja eigentlich theoretisch günstig zur Miete wohnen und halt Immobilien nur als aus Investitionsgründen kaufen. Ja, es geht aber auch nicht immer nur ums Geld, es geht um die persönliche Empfindung, um privates Vergnügen.
Absolut, guter
so.
Punkt.
Deswegen,
guter Punkt. Ja,
Geld ist definitiv nicht alles. Gut, dass wir Osteopathen sind und mit menschlicher Zufriedenheit arbeiten.
So. Ja, klasse. Lass mal einen Break machen jetzt. Wir haben jetzt
wir
viel über...
einen Break machen.
Wir haben viel über Investments gesprochen. Hast du noch irgendwas Großes auf dem Zettel, was wir noch nicht gesagt haben? Also für mich sind die Kernpunkte, investiert erst in euch selbst, dann überlegt, was braucht ihr, um euer Leben zu gestalten, wo wollt ihr hin? Und das ist eigentlich die schwerste Frage, wo will ich hin und wofür mache ich den ganzen Quatsch eigentlich? Mhm. Die ich endgültig für mich auch noch nicht beantwortet habe, muss ich fairerweise sagen. Mein erstes Ziel war erstmal sicher in der Selbstständigkeit zu sein und diese kleine Praxis, die ich mir jetzt aufgebaut habe, einfach am Laufen zu halten. Das scheint jetzt der Fall zu sein und jetzt überlege ich gerade, was ist denn der nächste Step? Und ich habe Interesse daran, einfach nochmal in 1, 2, 3 verschiedene Projekte zu investieren, sowohl monetär als auch vielleicht irgendwann mal in investorisch oder auch in Dinge, die vielleicht mit Osteopathie oder Medizin gar nichts zu tun haben, privater Natur. Ich interessiere mich für Kunst zum Beispiel, Investitionen in Kunstwerke oder sowas kann auch durchaus interessant sein. Mit dem Thema beschäftige ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Versucht einfach mal nach rechts und links über den Tellerrand zu gucken, zu hören. Hört euch diverse Finanzpodcasts oder Sachen an. Das ist alles sehr niedrigschwellig mittlerweile. Dann müsst ihr euch um Versicherungen kümmern, die wir da angesprochen haben. Einen Plan aufstellen. Was muss ich verdienen, damit ich alle meine Ausgaben wieder rein bekomme, wie viele Patienten kriege ich da, wie lange kann ich das aushalten, dass die Patienten noch nicht da sind und bin trotzdem in der Lage, alle Rechnungen zu bezahlen. Und dann, wenn ihr diese Schwelle genommen habt, überlegt ihr mal, boah, jetzt muss ich nochmal an das Lebensende denken, weil wir arbeiten körperlich und ich persönlich möchte mit 65 nicht mehr an der Bank stehen und mit einem krummen Rücken Leute behandeln. Das heißt, ich muss mir irgendwas überlegen, wie ich da vorher rauskomme. Und da geht es dann um passives Einkommen. Aber vielleicht habt ihr ja Bock, kleine Kinder, euch von kleinen Kindern anpinkeln und anschreien zu lassen, bis ihr in die Kiste hüpft und dann...
Kranio kannst so du bis 90 noch machen.
Ja, stimmt.
Ja, dann muss ich einer der Gründe, warum ich immer mehr in diese Richtung drifte.
Okay.
Naja, ich spüre das Alter anklopfen.
That's that. Dazu bei Fragen nochmal mehr und wir haben jetzt, glaube ich, die 38. Folge. Das heißt, es gibt bald sowieso nochmal eine Fragerunde in der 40. Folge, wenn ihr noch bezüglich irgendwelcher Finanzthemen Fragen habt oder Scheinselbstständigkeitsthemen oder dergleichen, stellt sie uns. Wir stellen sie entweder Experten, die wir kennen, oder nochmal in die Runde und dann schauen wir mal, dass wir alle ein bisschen vorwärts kommen.
Alright. Pause.
Kurz und knackig nochmal nach der Pause. Wir springen in unsere Musikantenknochen-Playlist. 2 Tracks habe ich euch heute mitgebracht. Und zwar endlich kann ich den Track unterbringen, den ich schon lange auf meiner Liste habe. Bei dem Thema Indoratio Penisplastica packe ich von der Band Turbo Negro I Got Erection auf die Playlist. Eine Band, die mit diversen Skandalen und Kontroversen behaftet ist, die ich schon mal live gesehen habe. Ich habe schon mal die Wunderkerze im Hintern stecken sehen. Und ein absoluter Kracher-Song dieser Band ist I Got Erection. Und ihr stellt uns immer wieder coole Fragen. Das gibt uns immer wieder Futter für neue Inhalte. Und wir versuchen nach bestem Wissen und Gewissen das Ganze zu beantworten. Und das machen die Hives auch. Und zwar mit dem Track 1000 Answers. Das ist mein zweiter Track für heute. Und jetzt kommt DJ Klaas.
The Hives hatten wir ja noch gar nicht auf der Playlist.
Das ist einfach eine geile Band.
Ja, ich packe die Band Kari Kari aus Österreich rauf. Machen einen coolen Sound. Eignen sich unterschiedlichste musikalische Stilrichtungen an, betreiben kulturelle Aneignungen, kriegen aber viel Respekt dafür und der Song ist After the Gold Rush. Wegen des Goldrausches, in dem ich mich manchmal wähne, wenn ich irgendwie überlege, wo ich mein ganzes Geld rein investieren möchte. Bis ich wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht werde. Boden der Tatsachen, der legendäre Sänger oder Leadgitarrist und Nebensänger der Band Torfrock, Raimund Voss, geht in Rente. Ich habe mich schon gefragt, wie es sein könnte, dass wir anderthalb Jahre eine Playlist machen und auch keinen Torfrock-Song darauf machen. Die Band, ich weiß nicht, wie lange die schon unterwegs war, 40 Jahre oder irgendwie sowas, aber die beiden, der Klaus, der Frontsänger und der Raimund Voss mit seiner unverwechselbaren Stimme, waren immer Bestandteile der Band. Jetzt ist auch der raus. Ich habe ihn noch live gesehen auf der Baggerludenwiehnacht in Hamburg in der Sporthalle. Ja, übelstes Szenario. Die Leute setzen sich so eine Wikinger-Plastikhelme auf, haben so Plastikschwerter in der Hand. Ich bin dann mit der U-Bahn dahin gefahren, ausgestiegen, Lattenkamp. Und ich dachte, da geht eine Wikinger-Horde an Bord. Der ganze Waggon hat gewackelt. Alle super freundliche Heavy-Metal-Typen und so. So nette Onkels und so. Ja. Und alle Odin geschrien. Das war auf jeden Fall ein Szenario. Dann runtergegangen, da beim Lattenkamp ist ein recht berühmter Döner, weil angeblich mal der beste Döner in Hamburg. Und selbst die Damen und Herren, die da beim Dönermann gearbeitet haben, haben sich Wikingerhelme aufgesetzt und sich so hinter so Paletten Bierdosen verschanzt. Das hatte richtig was von der Belagerung. Okay, deswegen der Song Renade von Torfrock mit drauf.
Stark, solide.
Okay. Schnell zur nächsten Rubrik. Kette osteopathisch. Ich hätte mir gedacht, es wird immer mal wieder über die Funktion der großen Zehe gesprochen, wie wichtig das ist, ob wir barfuß laufen sollen, ob wir nicht barfuß laufen sollen, dass wir über die große Zehe abrollen sollen, dass wir das alle nicht tun, Schuhwerk und so weiter und so fort. Und das zweite große Thema in der Osteopathie, das Becken. Klischee, du gehst zum Osteopathen, der Osteopath sagt, ja, sie haben eine Beckenschiefstellung. Bastel mir doch mal was vom Ketten, vom Becken abwärts zur großen Zehe.
Okay.
Eigentlich easy.
Ja. Und witzigerweise hatte ich da vor einiger Zeit einen Fall, und jetzt muss ich mal eben rekonstruieren. Es ging nicht, die Ursache ging nicht hoch zum Becken, aber das kann ich stricken relativ schnell. Sagen wir, das Becken steht in Antetorsion, also Anteversion nach vorne gekippt, Sitzbeinhöcker hinten hoch, Zug, Hamstrings, Semitendinosus, Bizeps femoris sitzt an Wadenbeinköpfchen an, und da kommt jetzt dieses Fallbeispiel zum Tragen. Da kam nämlich eine Patientin mit einem richtig dicken Großzehengrundgelenk zu mir. Es war Rheuma war schon abgeklärt, Gicht war schon abgeklärt. Ist auch eigentlich, wäre sie zu jung für gewesen, aber sie hatte so einen richtigen knöchernen Anbau da schon in dem Bereich. Und was ich festgestellt hatte, war, Fibula-Kopf war stark blockiert. Darüber ist die Malleolengabel nach vorne geschoben gewesen, sprich der Talus stand ein bisschen nach hinten gerutscht und somit war die Beweglichkeit im Sprunggelenk ein bisschen eingeschränkt. Und bei der Abrollphase des großen Cs kam dann über die Kette, Talus war nach hinten geschoben, dadurch wenig Dorsalextension im Fuß oder im oberen Sprunggelenk möglich, dadurch eine Verkeilung von Talus, Calcaneus, Fußwurzelknochen war alles fest. Fußwurzelknochen zum Mittelfußknochen war alles knüppelfest, sodass der Fuß bei der Abrollphase sich nicht mehr geschmeidig in den Gelenken mitbewegen konnte und es einen ziemlich harten Anschlag an der oberen Kante der Grundphalanx des großen Zehen gab. Also wie so ein Impingement, kann man sagen. Und die Pfanne des ersten Mittelstrahls des Mittelfußknochens war einfach durch Kallusbildung so hart aufgebaut gewesen, dass der große Zeh immer wieder dran gestoßen ist. Und das hat dann irgendwann zu Schmerzen geführt. Und jetzt habe ich den Fuß komplett mobilisiert, das Wadenbeinköpfchen freigemacht, Talus wieder nach vorne geschoben und relativ wenig an dem schmerzenden Zeh selber gemacht. Und siehe da, es ist schon etwas weniger Belastung da. Ich bin mal gespannt, ob sich das mit dieser reflektorischen Knochenbildung nochmal ein bisschen zurückarbeitet. Das glaube ich ehrlicherweise nicht, aber sie muss jetzt immer frei oder daran arbeiten, das Ganze frei zu halten. Und somit ist die Kette vom Becken zum großen Zeh für mich gelöst.
Solide Nummer, gut erklärt, nachvollziehbar für unsere Hörerinnen und Hörer. Da kann doch jeder einen Benefit mit vor nach Hause nehmen, oder?
So, alrighty, lieber Klaas, ich wünsche dir ein glückliches Händchen bei all deinen Investmentfonds und bei den Goldtalern, die du bei dir im Garten vergräbst wahrscheinlich. Und ja, mal gucken, wie lange wir unseren Podcast haben, ob wir irgendwann unter Palmen in der Hängematte aufnehmen oder vielleicht während wir Zeitungen austragen parallel, damit wir noch uns ein bisschen Kohle dazu verdienen. Wollen wir mal sehen.
Kann alles passieren. In diesem Sinne, bis zur nächsten Episode im Knochenjob-Podcast.
Au revoir.